So, können mich alle hören? Ja, ich glaube ja. Wir haben jetzt noch zwei Programmpunkte, und zwar würden gerne die Moderatoren und Moderatorinnen der Foren Sie unterrichten darüber, was jeweils in den Veranstaltungen passiert ist, damit Sie das ganze Bild dieser Tagung mit nach Hause nehmen. Und dann haben wir einen Abschlussvortrag von Herrn Dr. Schmidt. Wir haben für diese Veranstaltung jetzt wir hatten eine ganze Stunde eingeplant. Ich hatte mir aber schon gedacht, dass die Kaffeepause vielleicht ein bisschen länger dauert. Insofern ist es gar nicht so schlimm, dass wir jetzt ein bisschen spät sind. Ich denke auch, dass es vielleicht nicht so furchtbar lange dauert. Und habe mir überlegt, dass man vielleicht in 5 Minuten ungefähr schildern kann, was in einem Forum passiert ist. Und wenn wir dann noch Zeit haben, wäre es natürlich schön, wenn wir von Ihnen auch noch Stimmen einfangen könnten. Also tun Sie sich keinen Zwang an, wir haben Saalmikrofone, debattieren Sie fleißig mit. Also ich denke, wir gehen der Reihe nach durch, Forum 1 bis 8 sind alle da.
Beginne ich mit Forum 1, mein Name ist Wilfried Schubert von der hiesigen Universität Potsdam. Thema war Studienbiografien und Absolventenstudien. Und die zentrale Frage dementsprechend, welchen Beitrag können Studienbiografien, können Absolventenstudien zur Evaluation und zur Qualitätssicherung leisten. Wir haben 3 Zugänge gehabt, das heißt durch 3 Referenten, 3 unterschiedliche Zugänge. Erster Zugang von Dr. Ernst Karl Hauswirth, TU Wien. Er hatte einen qualitativen Zugang gewählt, hat berichtet über Erfahrungen aus dem Studiengang Immobilienmanagement, angefangen von den 80er Jahren, wo die Lehrenden zusammen mit Studierenden in Wien beim Heurigen über Probleme des Studiengangs diskutiert haben, bis zur Gegenwart zur Implementierung von Studien- und Lehrcoaches, die also bei der Aufnahme der Studierenden und während des Studiums die Probleme von Bildungsbiografie und des sozialen Umfeldes erfassen und das zurückspiegeln an die Lehrenden. Seine These, Zielorientierung, Zielerreichung im Studium, setzt Berücksichtigung der Bildungsbiografie und des sozialen Umfeldes voraus. Und dazu benötigt man entsprechend Studien- und Lehrcoaches, die, wie gesagt, den Lehrenden die entsprechende Information zurückgeben. Allerdings, Herr Hauswirth hat berichtet über einen postgradualen Studiengang in der Weiterbildung also und über kleine Teilnehmergruppen, was an hiesigen Universitäten, an Massenuniversitäten schwer übertragbar ist. 2. Zugang von Harald Schomburg vom Wissenschaftlichen Zentrum für Berufs- und Hochschulforschung Uni Kassel, jetzt INSCHER genannt, einen quantitativen Zugang zu diesem Thema Absolventen, Studien und Qualitätssicherung. Er hat uns eingeführt in multi-institutionelle Studien, also Absolventenstudien an verschiedenen Hochschulen. Und er hat uns Ergebnisse einer ersten Befragungswelle von 47 Hochschulen, ausgewählte Studiengänge dazu vorgestellt. Potsdam ist noch nicht dabei, als Randbemerkung. Und er hat uns Ergebnisse vorgestellt, einmal 3 doch etwas überraschende Ergebnisse. Den Einfluss der Hochschule ist gering bei der Wahrnehmung der Studienqualität, der Studiengänge. Umgekehrt. Der Einfluss ist schon spürbar, aber ja, sonst hätten Sie ja keine Arbeit mehr. Das zweite Ergebnis war, es gibt wenig Unterschiede in der Kompetenzausprägung bei den Absolventen zwischen den Hochschulen. Das war schon überraschend. Und 3. Ergebnis, es gibt auch geringe Unterschiede in der Zufriedenheit der Absolventen mit dem Berufserfolg 1,5 Jahre nach dem Abschluss des Studiums. Zu berücksichtigen ist, es ist ein Selbstreport, also selbst eingeschätzte Kompetenzenwahrnehmung nach 1,5 Jahren des Studienabschlusses. Und wir sind schon gespannt auf die 2. Welle, etwa 4 Jahre nach Abschluss des Studiums. Der letzte Zugang, 3. Zugang von Dr. René Kremko und Lukas Bischoff von der Uni Freiburg. Auch ein quantitativer Zugang auf der Basis von 3 Absolventenstudien vom HIS von der TU Dresden und der Uni Freiburg zur Frage der Studierbarkeit. Das sind die alten Studiengänge gewesen und man hat Studierbarkeit operationalisiert in Zeitspanne, das heißt über die Studiendauer und konkret an der mittleren Fachstudiendauer beziehungsweise der Überschreitung der Regelstudienzeit. Frage ist, welchen Anteil hat der Studiengang an diesen Studiendauer und welchen Anteil haben individuelle Merkmale? Da die Ergebnisse der drei Studien sehr unterschiedlich waren, wie das gelegentlich ist in der Sozialforschung, war es schwer, gemeinsame Ergebnisse zusammenzufassen. Er hat es trotzdem versucht. Erstes Ergebnis, die Merkmale des Studiums haben Einfluss, zu sagen, also Koordinierung der Lehrveranstaltungen, Beratung, Betreuung und so weiter. Zweites Ergebnis, auch die persönlichen Merkmale haben Einfluss, Studienvoraussetzungen, soziales Umfeld. Und drittes Ergebnis, auch die Erwerbstätigkeit kann Einfluss haben auf die Studiendauer. Das war allerdings in den Studien sehr unterschiedlich. Konsequenz, man muss hochschulspezifische Untersuchungen machen, um solche Fragen zu untersuchen. Das war auch schon ein Gesamtergebnis des Forums, dass eben Absolventenstudien und Studienbiografien schon bedeutungsvoll sind für die Evaluation und die Qualitätssicherung an Hochschulen. Danke.
Ich berichte aus Forum 2. Mein Name ist Angela Schwenk. Ich komme aus der Technischen Fachhochschule in Berlin. Der Titel des Forums war Kompetenzorientiertes Lehren und Prüfen. Und wir hatten drei, wie glaube ich alle, Vortragende, die dann uns zur Diskussion anregten. Und das Thema war ja kompetenzorientiertes Lehren und Prüfen. Und dort gab es drei verschiedene Ansätze. Das eine, der erste Ansatz von der Frau Professor Dr. Eva Toff von der Fachhochschule Nordwestschweiz aus dem Studiengang Soziale Arbeit stellte den Prozess des Lernens in den Mittelpunkt und ihr Thema war studentische Portfolioarbeit. Frau Dr. Cornelia Rauer von der TU Berlin evaluiert unter kompetenzorientierten Gesichtspunkten ein komplettes Studienprogramm, also den gesamten Studiengang. Also einmal ging es sozusagen um die Studierenden und da geht es um den ganzen Studiengang bei der Frau Rauer. Und als dritten Vortragenden hatten wir Herrn Volker Paulmann von der Uni Hannover. Er kommt aus dem Medizinstudiengang und er stellte vor studienbegleitende Prüfungen. Und ich gehe jetzt in dieser Reihenfolge auf die einzelnen Vorträge ein. Also den Prozess des Lernens, der durch die studentische Portfolioarbeit dokumentiert werden soll. Dabei handelt es sich darum, dass die Studierenden Dokumente sammeln und erstellen sollen, die den Prozess des Lernens widerspiegeln. Das soll dazu führen, dass die Studierenden selbst reflektieren. Und außerdem findet ein Feedback durch Mentoren statt. Dieses Portfolio wird anschließend bewertet. Da gibt es zwei Versionen davon. Die erste ist noch undifferenziert bewertet, nur bestanden und nicht bestanden. Die zweite Version wird dann benotet. Und dann gibt es noch ein Abschlusskolloquium. Und das insgesamt ergibt dann eine Note im Umfang, der ist dann zugeordnet 6 Credits von diesen 180 Credits des gesamten Studiengangs. Und der Ziel, warum das gemacht wurde, ist, um den roten Faden des Studiengangs zu stärken. Und es soll eine verstärkte Zusammenarbeit stattfinden, einmal unter den Studierenden selber. Sie werden zu Tandems zusammengesetzt und jeweils ein Tandem und auch eine Gruppe von 5 Tandems werden einem Mentor zugeordnet und dieser Mentor betreut dann diese Studierenden. Der Nachteil von diesem Ganzen ist, dass es einen sehr hohen Betreuungsaufwand erfordert. So musste dort an der Hochschule Kapazitäten verschoben werden in dieses Modell hinein, zulasten von dass in anderen Lehrveranstaltungen es dann größere Gruppen gibt. Es erfordert einen offenen, vertrauensvollen Umgang und eine Dialogkultur. Und ein Widerspruch besteht noch darin, dass auf der einen Seite der Mentor diesen Prozess des Lernens begleitet, auf der anderen Seite zum Schluss aber dann doch als derjenige dasteht, der dann die Note gibt. In dem zweiten Thema, was wir hatten, die kompetenzorientierte Evaluation von Studienprogrammen, was an der TU von der Gruppe von Frau Dr. Cornelia Raue durchgeführt wird. Das wird nicht nur auf einen Studiengang angewendet, es soll auf viele Studiengänge angewendet werden. Und da geht es darum, dass die Modulverantwortlichen, am ersten Schritt werden die Modulverantwortlichen befragt, welche Kompetenzen sie denn überhaupt vermitteln wollen. Und was Sie meinen, mit welchem Aufwand die Studierenden haben werden, wenn sie dann diese Kompetenzen erwerben. Und daraus wird dann so ein Profil, also das wird gemittelt über alle Lehrveranstaltungen dieses Studiengangs und dann erhält man ein Kompetenzprofil dieses Studiengangs, also was ist das gesamte Studiengang, wo ist die Bestärken und ja, also welche Kompetenzen besonders stark ausgeprägt sind und welche weniger stark ausgeprägt sind. Sie werden sicherlich alle diese Diagramme kennen, die so wie so eine Spinne aussehen, so das wurde darüber dann dokumentiert. Dann soll in einem zweiten Schritt am Ende des Studiums die Studierenden befragt werden in einer Selbsteinschätzung über ihre Kompetenzen und das soll dann sozusagen verglichen werden, betrifft das zu, was die Studierenden meinen, was sie gelernt haben, zu dem das, was die Lehrenden meinten, dass sie lehren werden. Und künftig ist dann noch geplant, Alumni zu befragen und Arbeitgeber zu befragen über die Kompetenzen. Das Ziel ist es, die Lernenden für diese Kompetenzlernziele zu sensibilisieren. Man will Rückschlüsse auf die Qualität des Studiengangs haben. Man möchte Anstöße geben für eine Weiterentwicklung. Und man möchte zu Veränderung der Lehr- und Lernform beitragen. Und auf kritische Nachfrage wurde geäußert, es sollen keine neuen Kennzahlen produziert werden. Das dritte Thema da ging es um das Medizinstudium. Klassischerweise ist am Medizinstudium, wer nach den ersten zwei Jahren findet dort das Physikum statt, was eine Prüfung über die ersten zwei Studienjahre ist, was eher so eine theoretische Prüfung ist. Und die wird in Hannover ersetzt durch studienbegleitende Einzelprüfungen. Also im Durchschnitt sind es 4,5 Prüfungen pro Semester. Die Studierenden haben zeitnahe Wiederholungsmöglichkeiten. Und 80% dieser Prüfungen werden elektronisch unterstützt und sind Multiple Choice. Und das führte dann anschließend auch gleich, da kann man halt auch schön auswerten hinterher. Und da stellte sich heraus, dass die Erfolgsquote bei den Studierenden minimal schlechter war als bei der alten Prüfungsform. Allerdings war die Zufriedenheit der Studierenden damit größer. Und es kam auch heraus, wie die Ergebnisse von diesen Prüfungen, die wurden in Beziehung gesetzt zu verschiedenen Auswahl der Studien, also oder zu verschiedenen Eingangsgrößen, also Abiturnote und Auswahlverfahren und so weiter. Und dort ergab sich, dass zumindest bei dieser theoretisch orientierten Prüfung die Abiturnote ein guter Prädiktor für diesen Erfolg ist. Also dieses Modell, was dort vorgestellt wurde, würde ich sagen, bis auf dass es ganz stark elektronisch unterstützt ist und Multiple Choices, ist das, was die Kollegen und Kollegen von Fachhochschulen kennen, weil dort wir ja schon eine ganz lange Tradition mit diesen studienbegleitenden Prüfungen haben. Und an den Unis, das ja auch jetzt im Zuge des Bologna-Prozesses verstärkt eingeführt wird. Für die Medizin muss man sagen, es ist eine kleine Sensation.
Forum 3 wurde von Karin Fischer-Blum moderiert. Sie lässt schön grüßen. Sie musste leider schon abreisen und bat mich, ihre Eindrücke hier zu versuchen zu vermitteln. Das Forum trug den Titel Berufsbild Evaluatorin, Anforderungen an Professionalität und Praxis. Wir hatten auch drei Referate. Das erste kam von Kirstin Bromberg, von der Uni Potsdam, die aus ihrem Habilitationsprojekt berichtet hat, in dem sie sich mit handlungsleitenden Orientierungen von Evaluatoren beschäftigt. Also sozusagen mit der Frage, wer wird Evaluator, mit welchem Hintergrund und mit welchem Selbstkonzept sozusagen. Eine Wasserstandsmeldung, die ich so begriffen habe, war, dass die professionellen Anforderungen des jungen Berufsbildes Evaluator noch sehr unscharf sind. Und dass also sowohl die Selbst- als auch die Fremdwahrnehmung von Evaluatorinnen so ein bisschen zwischen, sie hat es sehr plakat, sehr, sehr, sehr drastisch formuliert, zwischen Scharfrichten und kollegialen Beraten hin und her schwankt sozusagen. Was ich noch sehr auffällig fand, war, dass es in Publikationen über den Beruf oder über die sich herausbildende Profession Zuschreibungen gibt, die also sozusagen nötige Kompetenzen eines Evaluators, einer Evaluatorin beschreiben und sich insbesondere auf Beratungskompetenzen und Feldkompetenzen beziehen, die gleichzeitig aber in der Selbstwahrnehmung, zumindest im deutschsprachigen Raum, überhaupt noch nicht entwickelt sind, sozusagen. Also das ist, wird gefordert als Kompetenz, ist aber anscheinend noch unterentwickelt. Also da könnte man sozusagen Desiderat daraus ableiten für zukünftige Qualifizierungsmaßnahmen. In einem zweiten Vortrag haben wir von Nadja Cirulis von der Uni Hamburg dankenswerterweise nochmal den Hinweis bekommen, dass das Handeln von Evaluatoren in sehr hohem Maße von den unterschiedlichen Interessenlagen der beteiligten Akteure, die mit der jeweiligen Evaluation zu tun haben, abhängt. Und dass gleichzeitig, das ist wichtig, dass diese Interessenlagen in einem gewissen Geflecht interagieren und dadurch auch veränderlich sind. Das also, das denke ich, war eine zentrale Aussage, dass um beraten zu können, um evaluieren zu können, muss erstmal das Beziehungsgeflecht und das Interessengeflecht zwischen den Beteiligten einer Evaluation geklärt und angemessen erforscht werden. Das ist im Grunde auch ein bisschen ein Link zu dem Forum, über das ich gleich selber noch berichten werde, dazu dann später nochmal. Was in der Diskussion dann zur Sprache gebracht wurde, war, dass bei aller Unschärfe des Berufsbildes Evaluator, so zumindest selbst wahrgenommenen Unschärfe, dass es doch Parallelen zum Berufsbild des Organisationsentwicklers gibt und dass man da möglicherweise, weil da die Zuschreibung und Beschreibung schon schärfer sind, dass man da möglicherweise Honig saugen kann. In einem dritten Referat, was von der Uni Freiburg von Frau Maria Galder kam, haben wir ein sehr konkretes und plastisches Beispiel serviert bekommen, was mit jemandem passiert, der als Evaluatorin oder die als Evaluatorin zwischen die Fronten zweier unterschiedlicher Interessengruppen und Akteursgruppen gerät. Das war in diesem Fall besonders interessant, weil es ein gewissermaßen ein exotisches Evaluationsfeld war. Es ging um die Akkreditierung, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, bitte gegebenenfalls um Verwässerung. Es ging um die Akkreditierung von katholisch-theologischen Studiengängen, an denen sowohl der Staat als Träger der staatlichen Universität beteiligt ist, als auch eine päpstliche Akkreditierungsgesellschaft, Agentur, mit den entsprechenden unterschiedlichen Interessen und Qualitätsverständnissen, die entsprechend damit verbunden sind. Also ich denke, wir können nur versuchen, zukünftig Frau Galder alle Unterstützung zugedeihen zu lassen, die möglich ist. Will da gar nicht weiter jetzt, ich lasse das mal so für sich stehen. Wie gesagt, es ging darum, um so ganz unterschiedliche Qualitätsverständnisse und auch Verständnisse von Verfahren, die zur Qualitätssicherung beitragen sollen, wie eben Evaluation und Akkreditierung und wie man da zwischen die Fronten kommen kann. In der abschließenden Diskussion haben wir dann aber doch noch versucht, ein bisschen zu formulieren, was denn Anforderungen sind an den Beruf des Evaluators oder der Evaluatorin. Insbesondere Uwe Schmidt hat da wichtige Hinweise gegeben, also aus der Sicht des Praktikers und potenziellen Arbeitgebers von Evaluatoren und hat dort einen sehr starken Fokus auf empirische Methodenkenntnisse gelegt, also das Handwerkszeug der empirischen Sozialforschung als wichtigen Bestandteil von Evaluationen sollte bekannt sein. Dazu analytische Fähigkeiten und Feldkenntnisse und was er selbst als banal, aber wichtig bezeichnet hat, waren Schreibfähigkeiten. Also wenn man als Evaluator an der Front ist sozusagen und ständig Berichte schreibt, dann müssen die so sein, dass sie gleich fertig sind sozusagen und nicht vom Team dann noch Tage und Monate lang redigiert werden müssen. Also das sind dann sozusagen ganz praktische Hinweise für die berufliche Praxis. Das war zumindest das, was ich davon mitgenommen habe. Wie gesagt, vielleicht gibt es da noch von Ihnen dann Hinweise und Ergänzungen. Danke.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Sebastian Mittmann, ich komme von der Fachhochschule Eberswalde und möchte Sie über die wichtigsten Punkte aus dem Forum 4, Kompetenzerwerb und Ansätze zur Kompetenzmessung, in Kenntnis setzen. Auch wir hatten drei, aus meiner Sicht heraus, sehr interessante Vorträge, die sich inhaltlich in etwa in zwei Gruppen teilen lassen können. Wir haben zum einen die Kompetenzmessung im Rahmen von Evaluationen in zwei Vorträgen näher gebracht bekommen. Und der dritte Vortrag beschäftigte sich dann mit einem Kompetenzportfolio. Nun zum ersten Abschnitt, der Kompetenzmessung im Rahmen von Lehrveranstaltungsevaluation oder Lehrevaluation. Dort haben wir zum einen sehr interessanten Vortrag von Frau Dorfer gehört, von der Universität in Graz. Sie stellte uns GECO, das Grazer Kompetenzmodell, vor. Und auf der anderen Seite haben uns Herr Ulrich und Herr Verfecken von der Freien Universität hier in Berlin das vielleicht bekannteren Fragebogen BEWACOM vorgestellt, der sich ebenso mit dem subjektiven Kompetenzerwerb bei unseren Studierenden beschäftigt. Beide Vorträge stellten die sehr intensive Entwicklungsarbeit an den Instrumenten dar und zeigten uns, dass die Entwicklung an diesen Instrumenten natürlich nicht abgeschlossen ist, sondern weiter vorangetrieben wird. Die beiden Fragebögen basieren beide auf theoretischen Kompetenzmodellen, die sich nur in Details unterscheiden. Das sind zum einen definitorische Sachen oder Bezeichnungsangelegenheiten in einzelnen Facetten von Kompetenzmodellen. Die Fragebögen, da sie kompetenzorientiert sind, den subjektiven Kompetenzerwerb bei unseren Studierenden messen sollen, sind ganz klar outcome-orientiert. Sie messen das Ergebnis, das Lehrergebnis unserer Dozenten bei den Studierenden. Um die Akzeptanz dieser Instrumente im Feld, im Einsatz zu erhöhen, werden an der Freien Universität und auch an der Universität in Graz noch weitere Strukturvariablen erhoben. Diese sollen helfen, die Akzeptanz bei den Studierenden zu erhöhen, aber auch bei den Lehrenden, um klare und einfach auswertbare Handlungsimpulse geben zu können. Diese Instrumente sind in ihrer Wirkrichtung handlungsleitend für Dozenten zu sehen. Das Kompetenzportfolio wurde uns vorgestellt von Frau Blankenburg und von Frau Bühler. Diese haben dieses Kompetenzportfolio an der Universität der Künste in Berlin erarbeitet und eingeführt. Und diese Arbeit setzt in der Zielrichtung eher an der Entwicklung, an der individuellen Entwicklung der Kompetenzen bei den Studierenden an. Stellt somit also quasi den Gegenpol dar und setzt den Studierenden in den Mittelpunkt der Betrachtungen. Und das ist meines Erachtens eine sehr, sehr wertvolle Ergänzung dazu, daher unser Bestreben der Qualitätssicherung und der Qualitätsverbesserung in unseren Studiengängen das Ziel haben sollte, die Studierenden besser zu befähigen, ihren Berufsweg anzugehen. Die Entwicklungsarbeit setzt an Anforderungsanalysen verschiedener beruflicher Perspektiven für die Studierenden im künstlerischen Bereich an und hat dementsprechend einen sehr hohen Aufwand bedeutet, da man erstmal Anforderungsanalysen für die vielen verschiedenen beruflichen Möglichkeiten von Künstlerinnen und Künstlern erheben musste. Diese erhobenen Anforderungen an Kompetenzen an die Künstlerinnen werden nun in einem Selbstabgleich mit den eigenen erworbenen Kompetenzen in Beziehung gesetzt Und die Studierenden und Absolventen erhalten die Möglichkeit, über verschiedene Portfolioverfahren diese Kompetenzen noch nach außen zu stellen. Dieses Instrument ist somit zum einen ein Instrument, sich nach außen hin darzustellen und aktiv auch im Vergleich zu anderen Kommilitonen an den eigenen Kompetenzen, an der eigenen Kompetenzentwicklung zu arbeiten. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei allen Arbeiten der Kompetenzmessung lehrveranstaltungsbezogen, auch bei der individuellen Kompetenzmessung, viel Mühe im Detail steckt, die Kombination beider Ideen, beider Ansätze zusammen die eigentliche Qualitätsentwicklung für unsere Studierenden darstellt und vielleicht ein kleines Ziel, ein kleiner Ausblick für die Zukunft. Die Aufgabe sollte bestehen, die Daten aus beiden Messansätzen zu generieren, zu sammeln und zu bündeln und in die Studiengangsentwicklung selber mit einfließen zu lassen.
Jetzt bin ich schon wieder dran mit einem Bericht aus Forum 5, das den Titel trug Evaluation und fortgeschrittene Analyseinstrumente. Der Ausgangspunkt dieses Forums war so ein bisschen der insgesamt allgemein wahrnehmbare Vorwurf, dass Evaluationsverfahren oder beziehungsweise die in ihnen zum Einsatz kommenden statistischen Methoden unterkomplex sind. In dem Sinne, dass beispielsweise die Interpretation von Mittelwerten in der Interpretation der Daten überbewertet wird. Und die Idee des Forums war, zu gucken, unter Einsatz welcher fortgeschrittenen Analyseverfahren man diesem Desiderat begegnen kann. Es geht dabei eben um die Sicherstellung der Validität von Daten, aufgrund derer wir das tun, was in Forum 3 besprochen wurde, nämlich beraten als wichtiger Evaluationskompetenz. Also wenn man auf der Basis fehlerhafter Daten berät, dann ist die Beratung möglicherweise nicht viel wert. Also deshalb denke ich, ist es wichtig, sich mit diesem Thema auch zu beschäftigen. Auch dazu hatten wir wieder drei Referate. Das erste kam von Frau Dr. Manuela Pötschke aus der Uni Kassel. Sie hat uns ein Beispiel gegeben für ein mögliches fortgeschrittenes Analyseverfahren. Es war die Mehrebenenanalyse, was zugegebenermaßen sehr voraussetzungsreich ist und mir dann auch meine persönlichen Weiterbildungsbedarfe aufgezeigt hat. Ich hoffe, dass es nicht nur mir so gegangen ist. Der Vorteil dieses Verfahrens ist, dass es in der Lage ist, simultan die Einflüsse verschiedener Kontextebenen zu schätzen in ihrem Einfluss auf beispielsweise Veranstaltungsbeurteilung, also sprich die individuelle Aggregatebene des Studierenden in Bezug zu seiner Funktion als Student eines Seminars oder Studentin eines Seminars. Das ist sozusagen die Idee. Und zum Einsatz gebracht, oder wir haben dann ein etwas praktischeres oder anwendungsorientierteres Beispiel für den Einsatz dieses Verfahrens zu Gehör gebracht bekommen von Tobias Wolbring von der LMU in München, der unter Einsatz des Verfahrens der Mehrebenenanalyse den Einfluss von Attraktivitätseffekten von Lehrenden auf die Veranstaltungsbeurteilung untersucht hat und dabei herausbekommen hat, dass in der Tat die Attraktivität oder die wahrgenommene Attraktivität einer Lehrperson durchaus statistisch nachweisbare Einflüsse auf die Lehrveranstaltungsbeurteilung hat. Zwar ist dieser Einfluss statistisch gesehen gering einzuschätzen. Nichtsdestotrotz, da bin ich wieder bei der Frage der Validität von Daten, muss es natürlich in den Interpretationen berücksichtigt werden, dass das eine relevante Einflussquelle ist. Ne, das hat eben einen entsprechenden Einfluss auf die Einschätzung von Evaluationsverfahren insgesamt. In einem dritten Referat, was von Rainer Österreich von der TU Berlin kam, wurde die Position bezogen, dass Evaluation weniger an Forschungsinteressen ausgerichtet werden sollte, sondern eher an den praktischen Interessen der Lehrenden, um die es geht, zumindest in Lehrveranstaltungsevaluationen, und dass diese eben mit verwendbaren Ergebnissen versorgt werden müssen, um ihre professionelle Praxis zukünftig zu verbessern. Ein wichtiger Punkt dabei ist, oder die ganz im Grunde basale Frage, die da im Raum steht, ist, wo stehe ich im Vergleich zu allen anderen? So, und also die Unterschiede in Lehrveranstaltungsbeurteilungen darauf hin zu untersuchen, ob sie zufällig sind oder statistisch bedeutsam, war das Thema von Rainer Österreich. Er hat sich der Frage genähert mittels der Normierung von Mittelwerten, die er uns erklärt hat, und die dann Gegenstand einer lebhaften Diskussion war. Interessanterweise habe ich, oder ich persönlich habe mit das erste Mal erlebt, dass zwei Fronten quantitativer Forscher aufeinander losgegangen sind, während der Gegensatz zwischen quantitativen und qualitativen in dem Fall dann nicht so dramatisch zu sein schien. Auch das will ich unkommentiert stehen lassen. Mein Fazit aus dem Forum ist so ein bisschen in der Tat, dass das eine wichtige Aufgabe für Evaluatoren und Evaluatorinnen zukünftig möglicherweise mehr als bis jetzt sein könnte, sowas zu finden wie eine Balance zwischen einerseits sophistizierten Verfahren, die zum Einsatz kommen und die Gegenstand einer immer feingliedriger werdenden Methodendiskussion sind. Auf der einen Seite, was wichtig ist, um eben, wie gesagt, Validitätsfragen zu klären, auf der anderen Seite aber eben praxistaugliche, handlungsleitende Ergebnisse zu erzielen, die dann auch eingespeist werden in den Diskurs über zukünftige Qualitätsentwicklungsverfahren. César.
Ja, Bertil Haag, Technische Fachhochschule Wildau. Ich hatte das Vergnügen, das Forum 6 zu moderieren. Dort ging es um den Themenkomplex Lehrveranstaltungsevaluation und Qualitätsmanagement und wahrscheinlich nicht sehr überraschend, gab es drei Vorträge. Die drei Vorträge haben, wenn man das versucht, irgendwie mit Überschriften zusammenzubringen, haben aus meiner Perspektive drei Aspekte betrachtet. Nämlich die eine Fragestellung war, womit machen wir es? Also das heißt, was ist eigentlich das Instrument der Evaluation? Die zweite Fragestellung könnte man überschreiben mit, wie machen wir es? Die Frage nach Best Practices und den Erfahrungen, die man aus der einen Hochschule in andere möglicherweise übertragen kann. Und die dritte Fragestellung, was brauchen wir eigentlich für eine Evaluation? Da ging es um das Thema Evaluationskultur. Um im Einzelnen die Aspekte ein bisschen genauer zu beleuchten, kommen wir mal auf die erste Frage, womit gehen wir um? Es ist der klassische Fragebogen, der immer wieder ins Gespräch geführt wird als Untersuchungsinstrument. Und an dieser Stelle haben Udo Kelle und Brigitte Metje von der Universität in Marburg aufgezeigt, dass so ein Instrument, also ein Fragebogen, sehr sorgfältig erarbeitet sein will. Denn wenn man nach der Validität dieses Instruments fragt und reineweg nur die statistische Betrachtung ansetzt, dann kann sich dieser Fragebogen als sehr valide erweisen. Tatsächlich ist er aber inhaltlich nicht unbedingt valide. Und hier wurde als Ansatzpunkt, als Idee, eine Ausweitung der Methoden vorgeschlagen. Das Stichwort war Triangulation, eine Ausweitung von Methoden, wo es darum geht, die Fragen auch unter kognitiven Gesichtspunkten zu betrachten, um herauszufinden, ob die Studierenden eigentlich, mal so banal gesprochen, wissen, was sie hier beantworten sollen, ob sie das beantworten können, worum es geht, und ob wir mit den Antworten am Ende auch etwas anfangen können. Wenn Sie einen Studierenden fragen, der in irgendeinem Fach in einer Anfängervorlesung sitzt, ob er denn glaubt, dass dieses Fach hier in dieser Lehrveranstaltung zu einem großen Teil auch, also das Spektrum des Faches, gelehrt wurde, dann ist das eine Frage, die schwer zu beantworten ist, und um solche Fragestellungen ging es in diesem Vortrag. Wenn man sich jetzt darauf konzentriert und sagt, also wir haben Fragebögen, wir gehen mit dieser Evaluation, die wir vorhaben, anhand von Fragebögen um und vor, dann bleibt natürlich immer noch ein bisschen was übrig. Also wir müssen eine Evaluation auch in einer sinnvollen Weise organisieren. Und hier haben wir Vorschläge gehört aus der TU Berlin. Und zwar haben Herr Herrmann und Herr Kubert berichtet, wie die Evaluation an der TU Berlin vonstatten geht, und haben aus Ihren Erfahrungen der letzten anderthalb Jahre Best Practices abgeleitet. Die Frage, ob man die Evaluation zentral oder dezentral durchführt, kann man eigentlich eher so mit dem Mittelwert an dieser Stelle beantworten. Also die Aufgaben sollen dort abgearbeitet werden, wo sie hinpassen und wo der Aufwand auch minimal ist. Die nächste Fragestellung, Evaluation macht ja nicht unbedingt jedem Spaß. Das heißt also, Wir werden mit vielfältigen Abwehrhaltungen zu tun haben und die Erfahrung hier, wenn man sich einigermaßen flexibel zeigt bei der Organisation, wenn man schrittweise vorgeht, hat man gute Chancen, diese Abwehrhaltung auch Schritt für Schritt und sicherlich auch durch gute Erfolge dann, wenn sie sich dann zeigen, abzubauen. Und was wichtig und auch als Vorschlag unterbreitet wurde, gerade auch, denke ich mir, für größere Hochschulen, Universitäten, dass man ein Betreuungskonzept aufbaut und dass man die Kollegen, die anhand eines Fragebogens eine Evaluation durchführen sollen, eben nicht einfach im Regen stehen lässt, sondern sagt, wir können Sie dabei unterstützen, wir können euch dabei unterstützen. Allein, wenn man mit der Vielzahl von Fragebögen dasteht und die Antworten darauf sucht, ist es ja interessant, wenn man eine Hilfestellung hat, die bei der Auswertung zum Beispiel zur Verfügung steht. Ja, und der letzte Vortrag von Herrn Greve von der Universität in Münster hat, obwohl er der erste Vortrag war, eigentlich dem Ganzen noch eine Abrundung gegeben. Und da würde ich auch das Fazit eigentlich dann auch ansetzen wollen für dieses Forum. Eine Abrundung dahingehend gegeben, wir können immer die besten Instrumente haben und wir können auch die besten Prozesse haben. Wenn es mit der Kultur hapert, werden wir es einfach nicht hinbekommen. Die Diskussion zu dem Vortrag war wie bei den anderen beiden Vorträgen auch recht lebhaft. Und es ging unter anderem um eine Frage, kann man denn Ergebnisse von Evaluationen öffentlich machen, sodass also die Ergebnisse mit Namen verknüpft werden? Kann man diese Ergebnisse, soll man sie in der Mitte der Vorlesung öffentlich machen, vor der Prüfung, soll man sie nach der Prüfung öffentlich machen? Man kann sich sicherlich vorstellen, dass da auch wieder streiten, also nicht so extrem vielleicht, ja, aber dass da durchaus auch unterschiedliche Meinungen zu verzeichnen waren. Im Grundsatz muss man sagen, wenn keine Evaluationskultur existiert, wird die Evaluation nicht funktionieren. Und dann kann man natürlich nochmal der Frage nachgehen, was heißt eigentlich Evaluationskultur? Und es gibt dort auch so banale Dinge wie Organisationsgrad. Also wie ist die Evaluation organisiert, sodass sie dann überhaupt auch funktionieren kann? Wie wird mit den Ergebnissen umgegangen und so weiter und so fort? Und ich denke, das sind Fragestellungen, die sich auch durchaus in den anderen Foren entsprechend gezeigt haben. Dankeschön.
Ja, Markus Frohme, Technische Fachhochschule Wildau. Wildau liegt am südöstlichen Stadtrand von Berlin. Ich habe das Forum 7 moderiert, Qualitätsentwicklung durch Evaluation und Hochschuldidaktik. Wir hatten zunächst einen sehr schönen einführenden Vortrag in dieses Thema durch die Agentur Evalux. Und danach waren zwei Vorträge, die sehr forschungsorientiert waren, und zwar hochschulforschungsorientiert, die sicherlich auch aufgezeigt haben, wie wichtig dieses Feld der Hochschulforschung ist und dass das sicherlich auch noch ausgebaut werden muss. Die Agentur Evalux war mit drei Personen, mit zwei Vortragenden vertreten. Die Frau Bunk und die Frau Lüth haben vorgetragen und haben zunächst mal gefragt, wie denn aus dem potenziellen Nutzen einer Evaluation, einer Lehrevaluation schließlich Nutzung entstehen kann, wie denn überhaupt die Bereitschaft zur Nutzung der Ergebnisse bei den Lehrenden beispielsweise entstehen kann. Und wie kann denn ein nutzenorientiertes Evaluationsdesign aussehen? Dahinter steckt die Frage, wie Evaluation auf die unterschiedlichen Nutzerebenen wirken kann, die Studierenden einerseits, die Lehrenden, aber auch die gesamte Hochschule. Und in der Kurzdiskussion nach dem Vortrag kam dann eine kontrovers diskutierte Frage auf, kann denn der Evaluierende gleichzeitig auch Coach sein für den Evaluierten? Das leitet über dahingehend, dass also mit Evaluation auch Beratung verbunden sein muss. Coaching ist ja auch nichts anderes als Beratung. Und die beiden folgenden Vorträge von Dr. Boris Schmidt aus Jena und von Frau Karin Dinsner aus Zürich, die haben sich sehr schön ergänzt. Herr Schmidt hat formuliert zum Thema Hochschulforschung, dass die Hochschule dort ihre Kernkompetenz auf sich selber anwenden muss. Er hat verschiedene Ergebnisse der Hochschulforschung vorgestellt und für mich ganz spannend war, dass die Lehrenden vor allen Dingen mal daran glauben, dass Evaluation entweder alleine oder durch das Feedback, was dadurch erfolgt, die Lehre an sich schon verbessert. Das ist aber nicht der Fall. Das hat Frau Tinsner auch genauso dargestellt letztendlich. Quintessenz ist, dass es Beratungsangebote verschiedener Art geben muss, natürlich insbesondere individualisierte Beratungsangebote, die an die Evaluation anknüpfen. Das heißt also, Hochschuldidaktik und Evaluation müssen irgendwie miteinander verbunden werden. Daraus folgt dann letztendlich, dass die Evaluation primär ein Entwicklungs- und eben nicht ein Kontrollinstrument sein muss. Frau Tinsner hat das vertieft, diese Vorlage von Herrn Schmidt und hat das Ganze dann auf ein Beispiel der Universität Zürich angewandt. Da ist dann auch für mich eins deutlich geworden, der Begriff Evaluation ist etwas, was nicht gut definiert ist. Also wenn man über Evaluation redet, muss man eigentlich immer sagen, was man meint. Ist das zum einen nur studentische Veranstaltungskritik, was hier meistens gemeint ist, oder greift das viel weiter und betrachtet so etwas wie Qualitätsmanagement letztendlich? Ich habe dann am Schluss unseres Forums eine These aufgestellt, die alle Forumsteilnehmer letztendlich auch unterstützt haben, nämlich dass Evaluation eben direkt mit hochschuldidaktischen Instrumenten verknüpft sein muss. Die Frage, die ich dann angeschlossen hatte, war, müssen oder sollen Hochschullehrende dann eben auf solcher Art Qualitätsmanagementinstrumente auch festgelegt werden? Danke.
Ja, Karin Wolf-Ostermann, Alice Salomon, Hochschule Berlin. Mir bleibt jetzt noch das letzte Forum, das Forum 8. Das hat sich beschäftigt mit Workload und Studienorganisation als Gegenstände der Evaluation. Wir haben dieses Thema aus drei sehr unterschiedlichen Blickrichtungen beleuchtet. Zum einen aus Sicht der übergeordneten Hochschulforschung. Das war der Vortrag von Herrn Dr. Jäger und Frau Dr. Indersmitten von der HIS GmbH. Der zweite Vortrag von Frau Danz und Frau Dr. Joos von der Fachhochschule Frankfurt am Main hat sozusagen die Sicht der Hochschule auf die Evaluation beleuchtet. Und als letztes hatten wir Frau Professor Arnold und Frau Dr. Rehse von der Universität Hamburg, die sich mit der Einbeziehung der studentischen Sicht beschäftigt haben. Bei dem ersten Vortrag, wo es sozusagen um die Sicht der übergeordneten Hochschulforschung ging, ging es darum, wie kann man Daten nutzen, die im Zusammenhang mit Modulen erhoben werden, um daraus so etwas wie Qualitätskennzahlen oder Indikatoren zu konstruieren und damit letztendlich auch sowas wie dieses, im Vortrag wurde es als Blackbox bezeichnet, zwischen Studienbeginn und Studienende etwas aufzubrechen und durch so ein modulbezogenes Monitoring dazu zu kommen, dass man Probleme im Studienverlauf halt besser erkennen kann und entsprechend darauf eingehen kann. In dem Vortrag wurde dann auch darauf eingegangen, was können oder was ist voraussichtlich der interne Nutzen, zum Beispiel für eine individualisierte Studienberatung, für die Überprüfung, ob der modulare Aufbau stimmt, dass man letztendlich sowas ergänzen sollte durch zusätzliche qualitative Analysen, sprich auch Gespräche eben miteinander und welche Voraussetzungen man für diese Dinge benötigt, über die man sich sehr viel Gedanken machen muss. Das fängt an bei einer vernünftigen IT-Unterstützung und endet ganz sicher dabei, dass man mit dem Datenschutz sehr klare Überlegungen treffen muss, um diesen Dingen gerecht zu werden, weil man da ja schon mit sehr persönlichen Daten umgeht. Und wenn man sich den externen Nutzen anschaut, ging es hin bis zu Dingen, dass man Ergebnisse in dieser Form nutzen kann, zum Beispiel für leistungsbezogene Mittelzuweisungen mit der entsprechenden Diskussion darüber, welchen Nutzen und welche Konsequenzen hat das dann jeweils für einzelne Lehrende, für Hochschulen insgesamt. Der zweite Vortrag, wie gesagt, zur Evaluation oder zur Entwicklung von Evaluation an einer gesamten Hochschule, hat das Thema sehr stark unter den Fokus gestellt, wie viel Kommunikation braucht die Evaluation. Sozusagen dieses Zwischenspiel, dieses Ausbalancieren, was vorhin auch schon mal genannt wurde, zwischen der Kontrollfunktion letztendlich und einer eher ergebnisoffenen Feedback- oder Diskussionsfunktion, sodass man diese Dinge miteinander ausbalancieren soll, um ein Qualitätskonzept zu entwickeln, was an einer Hochschule sozusagen vernünftig implementiert ist und verschiedene Konstrukte wie Konzeptqualität, Prozessqualität und Ergebnisqualität mit einbringt. Und dann wurde auf diesen sehr üblichen Zyklus von Plan, Do, Check, Act eingegangen, den man dort sehr gut einbringen kann. Und was ich sehr interessant fand, war, dass in diesem Bereich auf eine sehr große Transparenz gesetzt wurde, indem man diese Dinge in einen virtuellen Campus eingebaut hat, sodass von da aus auch letztendlich eine Dokumentation der Studiengangsentwicklung möglich war, die eben auch von außen einsehbar ist. Also gerade eine sehr große Transparenz dieses Prozesses. Und der dritte Vortrag beschäftigte sich mit studentischen Rückmeldungen zur Unterstützung der Modulentwicklung. Dort wurde ein Instrument vorgestellt zur Erhebung von solchen Daten zur Studierbarkeit von Modulen. Das heißt, es wurde darauf eingegangen, welche Vorgaben haben wir im Prinzip aus Bologna, was muss man berücksichtigen, wenn man schaut, was ist aus der Sicht der Studierenden interessant, was ist aus Sicht der Modulkonstruierenden von Wichtigkeit bei den Dingen. Und wir haben dann sozusagen ein Instrument kennengelernt, was auf Qualitätskriterien aus diesen Blickrichtungen, also sprich, wie sieht es aus mit Studierbarkeit, Anforderungsniveau, mit Zielen, die in Modulvereinbarungen festgelegt worden sind, kennengelernt. Einen Fragebogen, der dann vorgestellt wurde mit den allgemeinen Bereichen, allgemeine Informationen, Studienorganisationsinformationen, Modulfragen. Der befindet sich zurzeit sozusagen in der Anlaufphase, weil die erste Durchführung bereits gelaufen ist mit den üblichen Problemen, die man dann diskutieren kann, wie zum Beispiel geringe Rücklaufquoten aus von Sicht der Studierenden her. Und die Frage war halt einfach, was passiert mit solchen Lehrevaluationen? Wo ist die Wirksamkeit zu sehen? Dort wurde ganz besonders positiv hervorgehoben, dass es auch zu einem Diskurs in Modulkonferenzen eben geführt hat und zu dem Wunsch nach einer erhöhten auch Qualifizierung von Lehrenden. Und wir haben dieses Forum abgeschlossen damit mit einer kurzen Einschätzung nochmal, wie verändert Evaluation letztendlich die Studienkultur? Wo wollen wir sozusagen hin mit diesen Dingen? Und was, glaube ich, allen sehr wichtig war, ist, dass man verschiedene Dinge berücksichtigen muss. Zum einen sollte man sich vorher sehr klar darüber sein, was man mit Evaluation erreichen will, weil ansonsten wird es schwierig, passende Instrumente und Stoßrichtungen zu entwickeln. Und dass letztendlich aber auch die Kommunikation und Transparenz eben sehr wichtig sind, um hinterher eine Akzeptanz zu erreichen. Und dass man dafür eben auch alle Statusgruppen einbeziehen sollte. Und jetzt traue ich mich mal sozusagen am Schluss ganz frechweg ein Fazit zu ziehen. Die Frage, wie viel Wissenschaft braucht Evaluation? Aus meiner Sicht, wenn ich auch die anderen Statements mitgehört habe, geht Evaluation sicher nicht ohne Wissenschaft. Aber man sollte, glaube ich, die Aspekte wie Feedback, Transparenz und Kommunikation darum, wofür brauchen wir das Ganze, sicher nicht vergessen.
Vielen Dank an alle Rapporteure. Ich hoffe, dass wir keinem Referenten, keiner Referentin jetzt Unrecht getan haben. Wenn doch, haben Sie jetzt die Chance, uns zu korrigieren. Anscheinend ist der Handlungsbedarf nicht so groß. Dann bin ich mit dieser Veranstaltung sehr zufrieden. Und mit einem Blick auf die Uhr war es auch eine Art Punktlandung. Und mir bleibt jetzt nichts weiter übrig, als Herrn Schmidt zu bitten, die Bühne zu übernehmen und seinen Abschlussvortrag für diese Tagung zu halten. Vielen Dank.